wir verwenden unterschiedliche Tools, um die breitmöglichste Datenmenge abzugreifen. Das heißt, wir können dir mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit vorhersagen, was wir für deine Immobilie bekommen werden.
Der perfekte Verkaufsprozess. Wie schaut es aus vom Erstgespräch bis zum Verkaufsabschluss?
Und wichtig ist es, den Leuten zuzuhören, nicht einfach nur auf die Provision zu schauen, sondern wirklich eine gute Dienstleistung verrichten, dass am Ende des Tages der Kunde sagen kann, es hat einen Spaß gemacht, mit euch zusammenzuarbeiten. Ich habe das Gefühl, ihr habt mir wirklich weitergeholfen und uns weiterempfehlt.
Willkommen bei unserem Finanzierungspodcast. Verständlich, ehrlich und mit echtem Mehrwert für deine Entscheidungen.
Das, was ich glaube ich auch wichtig ist, dass ein Immobilienmakler ist, das, du hast das schön angesprochen, das sind die Zahlen. Das heißt, ich glaube, wenn du die Abfragen, ich sage jetzt nur als Beispiel, du verkaufst was in Niederösterreich am Land, ist das überhaupt bewilligt oder nicht? Ja. Der kann eine Scheune dazu gebaut haben oder einen Wintergarten, aber darf er das überhaupt, weil sonst kauft es der Nächste und dann hast du in 5 Jahren, das kannst du wieder abreißen, die Hütten. Ja? Als Beispiel, also es gibt schon einige Punkte, die glaube ich ganz wichtig sind, die ganzen Abfragen zu machen, wo man sagt, okay, da bin ich rechtlich auf der sicheren Seite, wenn ich was kaufe, weil der es normalerweise, sage ich, passiert in der Praxis wahrscheinlich auch nicht immer, aber normalerweise der das alles abgefragt hat, geschaut hat, Baubewilligung bei der MA 37, glaube ich, ist das, in Wien und so weiter und geschaut hat, ob das eh alles passt oder auch zum Beispiel, was ist das für ein Mietzins, was darf ich vermieten, schwierig zu sagen, also in der Praxis schauen wir auch einige Immobilien an. Irgendwie eine klare Aussage will keiner machen, kommt mir vor, die sind alle schwammig, aber ist egal, welche Partei, ob es jetzt der Makler, der Rechtsanwalt oder, wobei der Rechtsanwalt schon ein bisschen detaillierter ist, aber auch die MA da oft sehr schwammige Sachen hat, wo ich gern am liebsten eine klare Aussage hätte, ich selber als Käufer logischerweise,
ja. Ja, da hast du vollkommen recht. Also wir als Immobilienmakler können zu einem gewissen Grad, ich sage immer zu 99% den Mietzins bestimmen, aber wir können, sind natürlich keine Juristen, das heißt, wir können das nicht hundertprozentig bestätigen. Wir fragen halt an bei der MA50 und bei dem Bundesministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus und damit kann man dann schon relativ sicher einordnen, was es dann für ein Mietzins ist. Und das können wir, das kann eine Privatperson, wird das jetzt nicht wirklich herausfinden können.
Und das Ziel, was man auch sagen muss, ist ja als Makler, ihr habt ja das Credo, den höchstmöglichen Preis zu erzielen, also für den Verkäufer, was glaube ich, wenn du eine Immobilie verkaufen willst, dann auch super ist, weil der will ja den höchstmöglichen Preis erzielen und so wie du sagst,
wenn man zum Beispiel einen Anleger hat oder so, dann wird der logischerweise nur den Preis zahlen, wenn er sich sicher ist, dass er die Miete bekommt und wir müssen ihm dann halt diese Sicherheit geben, dass er dann zuschlägt. Ja.
Jetzt waren wir bei Käufer, was die größten Fehler sind oder die Stolpersteine. Wie schaut es beim Verkäufer aus? Wenn ich der Verkäufer bin, wobei wir haben es auch ein bisschen gemischt, aber als Verkäufer, was würdet ihr sagen, was fällt euch da ein, die größten Fehler, die passieren in der Praxis?
Zu emotional seine eigene Immobilie zu betrachten, das bedeutet auch wieder zu wenig Zahlen, Daten, Fakten einfach im Kopf zu haben, sondern man sieht sein Eigenheim als Palast, denkt dann einfach, die Immobilie ist 200.000-300.000 Euro Mehrwert, geht dann einfach mit einem komplett überschätzten Preis dann rein und wundert sich, dass vielleicht dann ein Jahr lang sich überhaupt keiner gemeldet hat oder halt einfach nur die falschen Leute und das ist halt einfach auch ein Problem, dass man seine Immobilie zu überemotionalisiert und gar nicht sieht, was tatsächlich, sage ich mal, die Realität ist.
Mhm. Und auch die zeitliche Komponente ein bisschen aus den Augen verliert. Das heißt, wenn ich mich als Eigentümer selber reinstelle und dann halt hier 50 Besichtigungen mache und dann aber nicht wirklich die Kaufinteressenten habe, die dann das Geld haben oder die Möglichkeiten haben, dann unterschätze ich einfach meine eigene zeitliche Kapazität und vielleicht bin ich nicht erreichbar für die Leute oder ja, andere Sachen.
Weil wir beim Preis sind, wie komme ich zu einer realistischen Preisvorstellung? Wie macht ihr das? Wie schaut das aus am Markt?
Also grundsätzlich, wir als Immobilienmakler haben coole Tools, also zum einen ImmoUnited, ImmoService, wir verwenden unterschiedliche Tools, um die breitmöglichste Datenmenge abzugreifen. Das heißt, wir können dir mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit vorhersagen, was wir für deine Immobilie bekommen werden und dementsprechend kannst du dich halt dann auch darauf einstellen. Was man auch hier dazu sagen, was ich dazu sagen will an der Stelle, ist, dass es viele Immobilienmakler gibt, die unrealistische Preise vorhersagen und dann damit den Verkäufer fangen. Aber im Nachhinein dann halt enttäuscht sind und wir halt dann blöd dastehen, weil wir zum einen halt niedrig begonnen haben, aber ja.
Die Sache ist einfach die, wir haben Einblicke, indem wir halt eben verbücherte Kaufpreise sehen. Und die habe ich als Privatperson normalerweise nicht, als Immobilienmakler mit diversen Tools, so wie es der Lukas gesagt hat, eben über ImmoService Austria oder über ImmoUnited, dass ich halt die verbücherten Kaufpreise sehe und somit dann tatsächlich sehe, was wirklich die Immobilie in ähnlichen Lagen verkauft worden ist, anstatt 20-30%ige Immobilieninserate, die halt einfach nur komplett unrealistisch sind.
Genau, das heißt, man muss schon dazu sagen, dass oft die Inserate drüber sind, logischerweise, bei dem, als was wirklich dann verkauft worden ist. Weil viele denken, ah, okay, mein Nachbarhaus, der hat das ja um den gleichen Preis inseriert seit einem Jahr. Das ist ja meins auch wert, aber was ist es wirklich verkauft worden? Auch Straßen weiter, ja. Oder was ist jemand bereit dafür zu zahlen, muss man natürlich auch sagen, ja. Was sind die drei Top-Faktoren, die eine Immobilie wirklich verkaufbar machen? Gibt es da so Stellschrauben, wo ihr sagt, das hilft beim Verkauf einer Immobilie? Auf das sollte man achten?
Also ich würde sagen, das Marketing ist halt schon heutzutage sehr wichtig geworden, weil die Leute schauen natürlich mit den Augen. Das heißt, wenn jemand irgendwie schiefe Fotos mit Handy macht und dann noch dunkel dazu, dann werden die Interessenten nicht auf die Anzeige kommen und werden sich die Immobilie nicht anschauen. Das ist das eine, würde ich sagen. Ein realistischer Marktwert ist, das, was der Philipp auch gesagt hat, anhand von Daten und Fakten, einfach was man bekommen würde, ist wichtig, weil sonst schaut sich die Immobilie auch keiner an. Und ja, Philipp, hast du noch was zu ergänzen?
Ja, genau, die Präsentation der Immobilie, einen realistischen Preis reinzugehen, 5% vielleicht nach oben zu streuen, um zu sehen, wie überhaupt das Marktsentiment ist, ist wichtig, ist eh klar. Und natürlich die gute Vorbereitung, dass wenn ein zukünftiger Interessent oder Käufer kommt, dass ich einfach alle wichtigen Daten parat habe, weil gerade das braucht dann halt eben der Finanzierungsberater oder halt eben die Bank. Und wenn dann alles anfängt zu stocken, dann erzeugt das einfach eins, Missgunst, also nicht Missgunst, sondern halt einfach fehlendes Vertrauen. Und ja, das sind halt so drei große Faktoren, sage ich einmal.
Homestaging, wie wichtig ist das? Das heißt, ich habe das vor, ich weiß gar nicht, 6-7 Jahren gar nicht wirklich am Schirm gehabt. Mittlerweile sehe ich immer mehr Anzeigen. Ich sehe auch immer mehr KI-Fotos, muss ich ehrlicherweise sagen, auch viel haben, die gar nicht so ausschauen. Das war vor 6-7 Jahren weniger, kaum, also eher die wenigsten gemacht haben. Mittlerweile Homestaging und Co. immer mehr. Wie wichtig ist das? Sinnvoll, nicht sinnvoll?
Ich würde sagen, kurze Antwort, sehr sinnvoll. Also es gibt hier zwei Aspekte. Zum einen habe ich schon Immobilien verkauft, wo die Immobilie noch gar nicht fertig ist. Das heißt, sie ist noch im Rohbauzustand, der Entwickler hat sie angekauft und wir haben sie eigentlich schon verkauft, als wäre sie fertig. Und die wird aber erst in 2 Monaten fertiggestellt. Der andere Aspekt ist, wenn man jetzt eine normale Wohnung hat, die vielleicht irgendwie ein paar alte Möbel drinnen hat oder vielleicht sogar leer ist, dann kann man den Leuten ein bisschen einen Eindruck geben, wie könnte die Wohnung ausschauen. Wichtig ist hierbei aber, dass man nicht zu sehr ins Detail eingreift. Das heißt, man sollte jetzt nicht die Böden verändern, man sollte jetzt nicht irgendwie Stuck hinzufügen und so weiter. Man sollte halt nur die Möbel platzieren, weil ein Möbel kann sich jeder mal schnell kaufen.
Okay. Der perfekte Verkaufsprozess, wie schaut es aus vom Erstgespräch bis zum Verkaufsabschluss? Wie würdet ihr sagen?
Eine Bedarfsfeststellung zu machen, um mal reinzuhören, was der Verkäufer überhaupt will oder braucht. Hat er Zeit, hat er keine Zeit? Hat er damals einen variablen Zinssatz abgeschlossen, ist jetzt unter Zugzwang? Da kann ich vielleicht dann gar nicht so viel mit dem Preis herumspielen, um einmal abzuwarten, wer kommt, sondern der muss einfach dann relativ schnell seine Immobilie verkaufen, seine jetzige Situation einfach zu analysieren. Dann natürlich alle Daten zu erheben von der Immobilie, die relevant sind für den Verkauf, die perfekte Präsentation. Und erst wenn ich diese Bausteine dann gelegt habe, schlussendlich dann erst kann ich in die Vermarktung gehen, sie inserieren oder halt eben potenzielle Käufer halt eben auch anbieten. So würde ich sagen, ist der perfekte Prozess.
Ja. Wenn ihr zurückdenkt an die letzten Jahre im Immobilienbereich, was war da so der schwierigste Deal? Was habt ihr konkret für euch gelernt? Was habt ihr euch da mitnehmen können für Learning?
Ich habe sehr oft das Thema bei Zinshausbesitzern, dass das Nutzwertgutachten nicht passt und dass man da sehr ins Detail schauen muss, welche Wände dann wirklich stehen und welche Wohnungen zusammengelegt sind, welche vielleicht noch zusammengelegt werden müssen und rechtlich dann gar nicht konform sind. Das heißt, da muss man dann wirklich ins Detail schauen, MA37 in die Bauakt Einsicht nehmen und dann wirklich ins Detail reingehen, weil sonst wird man einfach nicht erfolgreich verkaufen können.
Ja. Sehr desolate Wohnungen in die Vermarktung aufzunehmen, wo die Wände feucht sind und extrem viele Sanierungsarbeiten gehören und der Preis halt einfach komplett überschätzt worden ist vom Eigentümer und der versucht dann wird also er versucht dann halt einfach den Preis dann trotzdem zu erzielen, obwohl die Immobilie komplett in einem anderen Licht ist und halt eben aus Zahlen, Daten, Fakten viel niedriger bewertet ist, und man versucht und versucht über Monate und Jahre, und dann heißt es, dass die Dienstleistung vielleicht nicht gut ist, aber vielleicht ist das Objekt einfach nur komplett falsch eingepreist und man stößt vielleicht manchmal auch nur auf taube Ohren, weil zu überemotionalisiert das Ganze betrachtet ist.
Also aus der Finanzierungssicht, was mir so aufgefallen ist, kann ich sagen, auch Zinshäuser, also überhaupt so am Land, wo mehrere Mietparteien sind, ich will das Ganze kaufen mit den Mieteinnahmen, logischerweise, und wo Mietvertrag mit dem, was der Makler gesagt hat oder das, was am Papier steht oder am Exposé, oft 3-4 verschiedene Zahlen sind. Also, dass ich das richtig bekommen habe, sehr, sehr selten. Also oft ist Zahlen, die ich sehe, und dann wirklich die Mietverträge und dann, was am Konto kommt, sind oft 3 verschiedene Sachen. Also das kann ich nur mitgeben, wenn ihr ein größeres Mehrfamilienhaus, ein größeres Zinshaus kaufen wollt, das vielleicht fix vermietet ist, einfach das sich genauer anzuschauen, weil da sind oft, ich weiß nicht warum oder wie das entstehen kann, aber das sind oft sehr Unterschiede, aber die es dann logischerweise auch beim Kauf ausmachen, wie viel Miete kriege ich jetzt wirklich. Ja? Das interessiert natürlich die Bank und mich als Finanzierer schon auch, wie viel kommt da wirklich zum Schluss raus.
Logisch, ja. Und was ich da noch hinzufügen will, ist, dass wenn man jetzt zum Beispiel im Altbau ist, also Vollanwendung MRG, gibt es dann oft auch Mietverträge, wo zum Beispiel bei einer 28 Quadratmeter Altbauwohnung 550 Euro verlangt werden, was halt einfach nicht rechtlich konform ist. Das heißt, der zukünftige Eigentümer, der Käufer, wird dieses Risiko mitkaufen, dass dann der Mieter vielleicht zur Schlichtungsstelle geht, zu einmal 50, und da muss man dann halt schon aufpassen, weil da könnte es zu einer großen Rückforderung kommen. Ja.
Eigenes Thema, Altbau, Neubau, aber das werden wir jetzt nicht die Büchse der Pandora öffnen, das ist, glaube ich, in der Ausbildung, die du gemacht hast, ein eigenes Thema, welchen und Mietzins darf man da nehmen, das ist, in Wien haben sie das sehr, sehr leicht gemacht, ja, Sarkasmus auf. Smoothester Deal, was war am einfachsten, was ist gut gegangen, warum ist es so leicht gegangen und gut gegangen?
Einfach, wie gesagt, eine sehr gute Immobilie in einer sehr guten Lage, der Preis ist realistisch gewesen und man muss auch sagen, es ist auch bis zu einem gewissen Grad auch immer ein bisschen Glück vorhanden. Das heißt, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Natürlich, wenn die richtige Person kommt, weil die Schwiegermutter vielleicht 200 Meter weiter wohnt, dann wird es einfach ein schneller Deal einfach werden. Ja. Solche Immobilien gibt es halt sehr oft, gerade in guten Lagen, wenn die Preise auch realistisch sind, dann hat man da auch sehr gute Chancen, das ganz, sage ich mal, realistisch schnell abzuwickeln.
Das ist ein guter Deal.
Ja, dem kann ich zustimmen. Also was für mich als Immobilienmakler jetzt das Beste ist, wenn jetzt zum Beispiel zu mir jemand kommt, er hat schon eine Wohnung, möchte aber von mir noch eine Wohnung kaufen. Das heißt, in einem Aufwaschen kann ich ihm dann die eine Immobilie verkaufen und verkaufe ihm gleich die andere. Das wäre so das ideale Szenario, was mir manchmal gelingt, aber nicht immer.
Der Traum von jedem Immobilienmakler. Preisverhandlungen, wie geht's ihr damit um? Was macht man da? Aber auch, dass es dann nicht unsympathisch wird. Wie reagiert man da darauf?
Einfach mit Vergleichsobjekten zu kommen, das heißt wirklich zu zeigen in den Lagen, was ähnliche Objekte verkauft worden sind, anhand wieder von Zahlen, Daten, Fakten, Inserate raussuchen, die schon vielleicht offline sind, das kann man über Immo-Service Austria machen oder auch Immo-United, zu sehen, wie lange die vielleicht online waren, die Objekte, dann natürlich die verbücherten Kaufpreise sehen und man kann natürlich auch zusätzlich noch eine Bankschätzung da machen, dass man dann 3 verschiedene Parameter hat, um dann mit einer, sag ich mal, das Ganze zu plausibel halt einfach zu halten und nicht halt mit fiktiven Werten herumzujonglieren, weil das macht das Bild des Immobilienmaklers auch nicht gerade seriös und ja, einfach mit Zahlen, Daten, Fakten von unterschiedlichen Quellen.
Mhm. Ja. Welche Unterlagen fehlen bei Verkäufern am meisten?
Kommt drauf an, also bei Wohnungen zum Beispiel, Wohnungseigentumsvertrag, die meisten denken, da handelt es sich dann um einen Mietvertrag, das Nutzwertgutachten, wobei hier im Nutzwertgutachten die verbindlichen Quadratmeterangaben sind gar nicht mehr so im Grundrissplan, also es gibt schon einige Unterlagen und es kommt immer spezifisch auf das jeweilige Objekt an, weil bei Häusern gibt es zum Beispiel andere Unterlagen wie bei Wohnungen, Fertigstellungsanzeigen, andere Baubescheinigungen, also es kommt immer aufs Objekt an, aber ich sage mal im Wohnungssegment, Wohnungseigentumsvertrag, und Nutzwertgutachten, das sind meistens die zwei häufigsten
Unterlagen. Das, was dann gebremst wird, mehr oder weniger,
genau,
warum es dann länger dauert.
Genau, wenn man es dann nachbauen muss, die Unterlagen.
Okay.
Ja, und rechtlich ist es halt auch sehr wichtig, weil das Nutzergutachten verbindlich ist. Das heißt, wenn man sich jetzt nur auf einen Grundrissplan verlässt, der ist halt in der Regel nicht sehr genau, vor allem bei alten Häusern, und dann hat man dann vielleicht schon ein Kaufangebot unterschrieben mit den Quadratmeterzahlen, dann könnte es halt zu rechtlichen Nachforderungen oder Rückzahlungen kommen, wenn dann der Quadratmeter oder die Fläche halt abweicht, einfach von dem, was vereinbart wurde.
Aber macht ihr das dann auch mit so einem Gerät? Ich habe keine Ahnung, wie das heißt, wo ihr jeden Raum abmisst und schaut, oder?
Das habe ich einmal schon gemacht. Also es gab mal eine Altbauwohnung, da gab es einfach keinen Plan, es gab kein Nutzwertgutachten. Das heißt, da musste ich eine Vermessung durchführen, einfach, dass dann dieser Ziviltechniker dafür haftet, für diese vermessene Fläche. Genau. Und ja, also es kommt schon ab und zu vor, aber es ist sehr selten.
Aber als Immobilienmakler ist es halt schwierig, das selber zu vermessen, sage ich mal, weil da schleichen sich erstens mal auch immer Fehler ein und zweitens mal, wir sind keine Ziviltechniker, die dafür dann auch dann das Ganze in die Haftung mit reinnehmen, weil eine Wohnung komplett mit einem Lasermessgerät auszumessen, erfordert auch ein Können und wie gesagt, das ist als Immobilienmakler nicht in unserem Zustand. Also wir dürfen es einfach nicht machen, rechtlich gesehen.
Okay. Wie erkennt ihr Problemobjekte sehr schnell?
Wenn die Wohnung zu gut ausschaut, aber wir sehen schon, was hinter der Fassade ist. Also es ist halt oft so, jetzt habe ich eine Wohnung im 5. Bezirk zum Beispiel, die schaut halt einfach mal so aus, als könnte man vielleicht mit ein paar Schminkarbeiten einziehen. Aber jetzt habe ich 2 Angebote von Baufirmen bekommen, das bewegen wir uns zwischen 100.000 bis 130.000 Euro Sanierungskosten für eine 60 Quadratmeter Wohnung. Das heißt, das ist halt dann sehr, sehr schwierig, dass man die dann los wird.
Ja, die Sanierungskosten, also ich habe saniert vor 5 Jahren und vor 2 Jahren und jetzt wieder so Kleinigkeiten, die sind schon gestiegen. Also allein eine Wohnung ist jetzt jemand ausgezogen, ich wollte es nur ausmalen. Ja. Ich dachte, fürs Ausmalen, echt, ich habe das früher bei einer Wohnung selber gemacht, jetzt geht es zeitlich nicht und habe eine Firma mir angeschaut, das sind schon Preise. Also da rede ich jetzt nicht vom Nachbarn, der einmal ausgemalt hat und dem zahlst du, sondern wirklich mit Firma, mit Rechnung, das kostet schon Geld. Also nur das Ausmalen, ja, also ohne Spachteln oder
irgendwas. Und wenn es dann kommt zu Elektrikarbeiten, Schleiterarbeiten, also da
Genau. Welche Rolle spielt die Finanzierung? Wie wichtig ist das für den Deal, für den Abschluss aktuell?
Die Finanzierung ist einer der Hauptkriterien, ob eine Immobilie schlussendlich verkauft wird oder nicht, weil die meisten Eigentümer zahlen es nicht Cash, sondern brauchen eben, wie gesagt, einen Dritten, in dem Fall die Bank. Ja. Und wenn die Bank nicht mitspielt, dann wird es einfach kein Geschäft werden. Die Immobilie wird weiterhin inseriert bleiben. Das heißt, die Finanzierung ist maßgeblich, um das Geschäft zu vervollständigen. Ja. Also um es abzuschließen. Ja.
Okay. Willst du noch was sagen oder?
Nein. Ja, ohne der Finanzierung ist nichts möglich. Ja. Also, da geht einfach dann
nichts. Nichts los.
Zum Hinzufügen, ja.
Wenn ich als Käufer jetzt wohin gehe, bevor ich besichtigen gehe, gibt es da Punkte, wo du sagst, okay, achte auf das, schau auf das?
Im Endeffekt würde ich sagen, gibt es eigentlich alle relevanten Unterlagen, also vielleicht eine Checkliste auch zu haben, welche Unterlagen ich für die Immobilie brauche, dass ich im Vorhinein weiß, auf welche Sachen muss ich eigentlich schauen. Zu achten auch ist, ja, ist es hübsch einfach nur geschminkt? Riecht man irgendwas? Riecht es vielleicht modrig? Oder ist es ein Indiz für Feuchtigkeit zum Beispiel? Um vielleicht auch sich Sachen anzuschauen, die vielleicht jetzt nicht so bequem sind, gerade beim Haus, auch vielleicht draufzugehen am Dachboden, sich die Balken anzuschauen, gibt es hier Feuchtigkeitseintritt? Alle Fenster vielleicht öffnen, schließen die gut? Die Außenfassade rundherum, sich die Immobilie anzusehen, das ist immer eine Frage, ist es jetzt eine Wohnung oder ein Haus? Bei einer Wohnung würde ich zum Beispiel definitiv mir das Stiegenhaus viel genauer anschauen. Damit kann man schon mal erschließen, welche zusätzlichen Kosten werden in Zukunft auftreten, sind die Rücklagen damit gedeckt? Also ja, es ist sehr individuell, man kann das schwer in, sage ich mal, einer Minute zusammenfassen. Es kommt halt immer wie individuell an, welche Immobilie. Und ja, aber ich würde immer gut vorbereitet gehen, anhand einer Checkliste vielleicht.
Ich würde auch auf jeden Fall den Keller anschauen. Also wenn es jetzt um eine Wohnung geht, ist der Keller ganz wichtig. Der sagt schon sehr viel aus über den Hauszustand. Und wenn man die Wohnung jetzt an sich betrachtet, dann kann man sich vielleicht als Laie auch ein Feuchtigkeitsmessgerät etc. zulegen, wenn es jetzt vielleicht wirklich um eine gebrauchte Wohnung geht.
Ja, die Wiener Keller, das ist, ich bin aus Graz nach Wien gezogen, habe meine erste Immobilie gekauft und wo du sagst Keller, das habe ich gar nicht gewusst, dass Keller so ausschauen können. Also in gewissen Altbau, da glaube ich, ziehen Leute einfach aus und bevor die da irgendwas zur MA64, glaube ich, ist es in Wien, Müllplatz gehen, hauen sie alles in den Keller. 48. Oder 48, Entschuldige, MA48. hauen sie alles in den Keller. Das ist ein Wahnsinn. Aber das ist bei fast jedem Wiener Zinshaus, weiß ich nicht, die Leute ziehen aus, lassen irgendeine Matratze, Kinderwagel da und der Nester zieht wieder aus, lässt es wieder da.
Und das ist halt lächerlich, weil das geht halt dann auf die Kosten vom gesamten Haus und muss halt dann
Genau. Aber ja, man erlebt einiges, auch wenn man in den Keller schaut, vielleicht nur ein paar Praxissachen. Wenn ich als Immobilienmakler starten möchte, welche drei Tipps könnt ihr den Zuhörern geben?
Also eine sehr gute Anlaufstelle ist auf jeden Fall der Magister Meisel von der ImmoPauker. Das heißt, die Ausbildung kann man wirklich weiterempfehlen. Es gibt dann noch eine Alternative, das Wifi. Da kann man die Kurse machen, besuchen. Da würde ich auf jeden Fall anraten und sich auch die Prüfungen anzuschauen. Ich würde auf jeden Fall raten, dass man dann zu WKO geht, dass man sich die mündlichen Prüfungen anhört und dass man dort ein bisschen netzwerkt und die Leute kennenlernt.
Mhm. Ja, natürlich, das ist die Lernkomponente, dass man das, was man machen möchte, auch verinnerlicht. Aber die andere und die zweite, fast sogar noch wichtigere Komponente ist, ob man sich in dem Berufszweig überhaupt wohlfühlt. Weil ich würde sagen, lernen kann man relativ viel, aber die Sache ist auch, was bist du für ein Typ? Hast du gern mit anderen Menschen zu tun? Bist du ein Netzwerker? Bist du ein Teamplayer? Kannst du dich gut in andere hineinversetzen? Empathie, das heißt Bedarfsfeststellung, bist du einfach ein Typ dafür, ein Verkäufertyp, weil das musst du sein als Immobilienmakler, du wirst mit sehr vielen Kunden zu tun haben und dein Geschäft ist es im Endeffekt, zwei Parteien immer zusammenbringen, Käufer und Verkäufer, das heißt, das ist auch eine Typsache.
Mhm. 2026, wie seht ihr die Trends Wien, rund um Wien, ihr seid in Wien tätig, wie seht ihr das Jahr 2026 ist ja noch relativ frisch, sage ich einmal.
Also ich würde sagen, von vielen Branchenkollegen und so, wie ich das jetzt mitbekommen habe, ist das Jahr 2026 erstaunlich gut angelaufen im Jänner und beim Februar. Bei uns war es mittelmäßig, würde ich sagen. Es gab schon ein paar Verkäufe und ich glaube schon, dass jetzt der Markt einen Aufschwung erleben wird. Also ich glaube, es geht schon aufwärts. Es wird jetzt vielleicht noch bis 2027 dauern. Das heißt, ich glaube, 2026 wird so ein mittelträchtiges Jahr werden, von meinem Gefühl jetzt allein heraus. Aber mit 2027 soll es dann wieder ein bisschen mehr rund gehen.
Ich glaube einfach auch, dass die Leute einfach jetzt mittlerweile akzeptiert haben, die Zinsen, das war ein kurzzeitiger Kulturschock, einfach nicht die Zinserhöhung, sondern die Zinserhöhung in welcher Geschwindigkeit die vorangegangen ist. Und ich glaube, dass jetzt mittlerweile die Leute die Umstände akzeptieren und anfangen, das Ganze hinzunehmen, so wie es ist, und der Realität ins Auge sehen und wieder, sage ich mal, ein bisschen ja, kauffreudiger sind. So habe ich das Gefühl, so fühlt es sich in meinem Umfeld auf jeden Fall auch an.
Ich habe eine Sache noch zum Hinzufügen, die ganz wichtig ist. Bis Mitte 2026 gibt es aktuell noch die Möglichkeit mit dem § 25a GGG, also Gebührenbefreiungsgesetz, sich einen Rabatt auf Immobilien quasi zu, dass man den bekommt. Wichtig ist, dass man halt hier die Voraussetzungen erfüllt, aber es gibt doch dann die Chancen noch für Käufer, dass man da ein bisschen günstiger zumindest, dass die Eintrittsbarriere da ein bisschen gesenkt wird.
Ja. Ist schon geil, ja, weil das dann doch kann unterschiedlich von Objekt ausmachen, kann aber 3.000 bis 5.000 Euro mal ausmachen, schnell,
genau, ja.
Die sehr nett sind, wenn man sich die ersparen wird oder kann.
Genau, bis zu 2,4%, also das ist dann schon einiges, würde ich sagen. Ja.
So ist es. Gibt es einen Leitsatz für euer Business oder wo ihr sagt, nach dem Motto, nach dem Credo, lebt ihr, arbeitet ihr?
Wir leben nach dem Leitsatz auf Augenhöhe miteinander leben. Das heißt, wir sind jetzt nicht irgendwie die abgehobenen Immobilienmakler. Wir schauen unseren Kunden gerne in die Augen und wir sind ja sehr menschlich. Das heißt, wir sind auch sehr oft per Du mit unseren Kunden, wenn sie das möchten. Und ich würde sagen, wir gehen dann nicht zu diesen klassischen steifen Immobilienmakler im Anzug, sondern wir sind ein bisschen freundlich und es ist immer nett mit uns zu sprechen, glaube ich, hoffe ich.
Die Sache ist einfach die, wir können, glaube ich, das Rad nicht neu erfinden, wollen wir auch gar nicht, sondern wir wollen einfach das, was wir machen, gut machen, unseren Job. Und wichtig ist es, den Leuten zuzuhören, nicht einfach nur auf die Provision zu schauen, sondern wirklich eine gute Dienstleistung verrichten, dass am Ende des Tages der Kunde sagen kann, es hat einen Spaß gemacht, mit euch zusammenzuarbeiten, ich habe das Gefühl, ihr habt mir wirklich weitergeholfen und uns weiterempfehlt. Das heißt, einfach das, was wir machen, außerordentlich gut machen und vielleicht ein bisschen auch mit ein paar technologischen Fortschritten in Zukunft zu glänzen, aber wichtig ist einfach, seinen Job gut zu machen und egal, welcher Job das ist.
Mhm. Ja, ihr macht es ja auch wirklich gut. Ich verfolge euch, ich weiß gar nicht, ob auf Facebook oder Instagram, da seid ihr sehr aktiv tätig und macht eigentlich sehr coole Videos, sehr modern und taugt mir. Also sehr schön mit anzuschauen, zu verfolgen. und bin schon gespannt, was da in nächster Zeit kommt oder die nächsten Jahre in dem Fall. Ja,
so.
Ja, in Wirklichkeit, das war's zum Einblick einmal in die Branche. Man könnte natürlich über jede Frage, über alles viel genauer anschauen, aber mal hinter die Kulissen zu schauen, warum ist ein Immobilienmakler wichtig, was ist sinnvoll, was ist vielleicht, auf was sollte man beim Kauf, Verkauf achten. Deshalb einmal danke für das ehrliche Feedback, für dass ihr zu uns ins Studio gekommen seid. Und ja, zum Abschluss, wollt ihr noch was sagen? Liegt euch noch was am Herzen?
Na, vielen Dank für die Einladung. Es war ein sehr nettes Gespräch. Ich hoffe, ihr Zuschauer konntet auch was mitnehmen. Und ja, danke.
Ich bedanke mich auch fürs Zuhören und ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Keine Ahnung.
ja, zum Abschluss möchte ich noch eines erwähnen, nämlich am 1.6.2026 ist es soweit. Wir haben im Max Braun Hotel eine Veranstaltung live und wenn ihr im Immobilienbereich kaufen wollt, verkaufen wollt, aus der Immobubble-Seite, ich sage Architekten, Bauträger, Makler, alles was so dazu gehört, dann meldet euch an, ist eine coole Netzwerkveranstaltung, wo wir Input 1,5-2 Stunden bekommen werden und dann coolen Netzwerken austauschen können. Ich glaube, das ist eines der wichtigen Faktoren ist Netzwerken und sich austauschen, wenn man da starten möchte, beziehungsweise vielleicht auch eine Immobilie, vielleicht trefft sie auch die zwei Herrschaften dann an. Und ja, mich hat's gefreut, euch noch einen schönen Tag, bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Ciao.